Darum verzichten tun wir immer noch jetzig. Aber man lernt halt extrem viel. Also, es ist irgendwie, es ist auch sehr rewarding. Also, man bekommt sehr viel zurück und den Lohnverzicht nehmen wir definitiv gerne in Kauf.
Bottle Plus ermöglicht Sprudelwasser für unterwegs. Du füllst ganz einfach die Flasche mit Wasser, drückst auf den Knopf und schon hast du Blöterli Wasser. Mein Name ist Fabio Schmid und ihr hört Upbeat, den Startup-Podcast von der Schweiz. Herzlich begrüßen darf ich heute den Co-Founder von Bottle Plus, den Christian Käse, hier im Coworking Space in Zürich Albisrieden. Herzlich willkommen, Christian.
Danke vielmals, Fabio. Freut mich sehr, dass ich da sein
Christian, wie viel Liter Wasser trinkst du pro Tag?
Ich würde sagen, gut 2 Liter.
Ihr seid mitten im Entwicklungsprozess von Bottle Plus. Das ist das Sprudelwasser für unterwegs. Erzähl doch mal kurz, was ist so die Business-Idee dahinter?
Genau, also jetzt mittlerweile sind wir eigentlich in den letzten Zügen von der Produktion. Also die Entwicklung ist so ein bisschen für den MVP, wo wir jetzt auf dem Markt gehen, abgeschlossen. Aber ja, die Business-Idee dahinter ist eigentlich wirklich, dass man das Konzept, das es für die Heime gibt, mit SodaStream, mit Arki, dass man das in eine Trinkflasche, eigentlich im Miniaturformat reinbringt. Und so den Leuten ermöglicht, dass man jederzeit und überall kann sein eigenes Sprudelwasser produzieren. Also ein so ein bisschen der Convenience-Aspekt, aber sicher auch der Aspekt, dass man eben kann auf die PET-Fläschli verzichten kann. Also es ist auch die Nachhaltigkeit, die uns ursprünglich angetrieben hat, um die Lösung zu entwickeln.
Erklär doch mal kurz, wie funktioniert Bottle Plus?
Ja, unsere Spark Bottle, also eben die Flasche zum Sprudelwasser herstellen, die hat unten am Flaschenboden eigentlich einen integrierten und wiederbefüllbaren CO2-Gastank. Die Flasche ist modular, das heisst, den Tank kannst du abschrauben und wieder anschrauben. Und dann hast du daheim eine Station. In der Station tust du eine handelsübliche CO2-Kartusche beziehungsweise einen handelsüblichen CO2-Zylinder reinschrauben und dann drückst du die Flasche an der Station ab. Da transferierst du das Gas vom Zylinder in den Gastank von der Flasche. Dann nimmst du die Flasche mit, hast einen Knopf auch an dem Gastank, Carbonizer nennen wir den auch, wo du kannst drücken, dann unterwegs, um quasi das Gas in die Flasche reinzulassen und mit dem tust du das Wasser in der Flasche dann sprudeln.
Wie sind wir auf die Idee gekommen?
Es ist so ein bisschen aus meinem Eigenbedarf rausgekommen. Ich selber trinke sehr gerne Sprudelwasser, habe während dem Studium immer eine wiederverwendbare Trinkflasche dabei gehabt, wo ich halt einfach mit Hahnenwasser, mit Brunnenwasser aufgefüllt habe unterwegs oder an der ETH, der Universität. Und es ist mir einfach irgendwann ein bisschen langweilig geworden. Und ja, es gibt ja das Konzept für die Heime schon. Und dann haben wir geschaut, hey, kann man das irgendwie in eine Trinkflasche reinbringen? Und das sind eigentlich so ein bisschen die ersten Gedanken gewesen, die wir hatten. Sehr schnell auch gutes Feedback bekommen von ersten Leuten, die wir gefragt hatten. Und so eigentlich Schritt für Schritt genommen und einfach die Idee weitergetrieben.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Du hast gesagt ETH. Hast du erwähnt, ihr seid ein Spin-off von der ETH. Kannst du mal so ein bisschen den Prozess nachher, wo du die Idee gehabt hast, wie ist das gelaufen?
Ich habe mich dann damals für einen Kurs an der ETH angemeldet. Der hat Lean Startup Academy geheissen. Dort haben wir dann eine Zweiergruppe geformt und das Ziel von dem Kurs war, dass du die Idee validieren auf möglichst einfache Art und Weise. Wir haben das über Social Media Ads gemacht und eine Webseite, wo man sich hätte für einen Newsletter anmelden können. Das heisst, man hat eigentlich die Leute über die Ads auf die Webseite gebracht und dann sehr viele Newsletter-Anmeldungen bekommen. Sehr viel positives Feedback auch von den Leuten. Das heisst, man hat eigentlich so wie für uns mal eine erste Validierung gehabt im Rahmen von dem Kurs für das Produkt, dass das grundsätzlich bei den Leuten gut ankommt. Und von dort aus haben wir dann das Zweierteam auf ein Fünferteam ausgeweitet, also einfach Kollegen eigentlich mit ins Boot geholt, wo wir auch schon ein bisschen vorher zusammen ein bisschen brainstormt haben, hey, könnten wir etwas machen, in Richtung Startup, in Richtung Unternehmertum, wenn wir alle so ein bisschen, Lust gehabt haben und den Drive auch etwas unternehmerisch zu machen. Das heisst, wir sind dann dort Zweifte gewesen, haben da sehr viele Startup-Wettbewerbe mitgemacht gehabt, haben von Accelerators profitiert, meistens noch im Rahmen von der ETH Zürich oder von der Universität in St. Gallen. Wir müssen eigentlich, die 5 Leute sind entweder von der ETH oder von St. Gallen gekommen, haben dort dann auch relativ, ein paar Mal können ein bisschen Preisgeld mitnehmen, haben können in Prototypen investieren, ein bisschen in den Online-Auftritt investieren und haben dann eigentlich auch auf eine Crowdfunding-Kampagne hingeschaffen gehabt. Die haben wir dann im Herbst 2021 können machen. Ist erfolgreich rausgekommen und das war auch der Moment gewesen, wo wir für uns eigentlich gesagt haben, hey, wir können das Bottle Plus Projekt ist damals noch gewesen, eigentlich nicht mehr so ein neben dem Studium oder neben dem ersten Job und damals weitertreiben, sondern mit dem Versprechen von der Crowdfunding-Kampagne, die wir den Leuten gemacht haben, dass wir ihnen das Produkt eigentlich vorverkauft haben und dann ausliefern, wenn wir fertig sind. Das braucht einfach unsere ganze Aufmerksamkeit. Und dort und dann mein jetziger Mitgründer, der Linus und ich, haben uns entschieden, wir können unsere Jobs kündigen. Und die anderen drei, haben den Schritt nicht machen, sind dann, eigentlich aus dem Startup komplett raus. Und ja, der Linus und ich haben dann versucht, so ein bisschen Aufgabenteilung zu machen. Er ist eigentlich voll aufs Produkt, hat angefangen, wirklich mit ein bisschen mehr Mitteln von der Crowdfunding-Kampagne das Prototyping voranzutreiben. Ich bin dann mehr auf Business-Seite. Unter anderem Fundraising ist dann im Eisgebiet gefallen. Und dann eben auch so Themen wie, wie kann man das Business sonst noch weiterbringen? Und, da wir beide einen Master an DTA in Zürich gemacht haben, ist uns natürlich auch das DTA Spin-off-Label bekannt gewesen, haben uns dann auf das Label beworben und glücklicherweise dann auch, das Label bekommen.
Mega cool. Wie sehen ihr eure Chancen auf dem Markt? Ich meine, eben der Markt mit Carbonizer ist ja relativ gross, sag ich jetzt mal. Aber noch niemand hat das für unterwegs entwickelt.
Mhm. Genau, richtig. Es gibt für die Heime schon diverse Lösungen. Ich glaube, mit einem weiteren Gerät für die Heime hat man es relativ schwierig. Durch das wir eben die Innovation bringen, der USP eigentlich, dass man nicht nur die Heime, sondern ortsunabhängig Sprudelwasser produzieren, glaube ich, haben wir eine sehr gute Chance auf dem Markt. Aber es gehört natürlich noch viel mehr dazu als nur das Produkt. Also, das sind wir uns bewusst. Es werden diverse Challenges auf uns zukommen. Eine davon wird sicher das Marketing sein. Also, wir brauchen ein gutes, funktionierendes Marketing. Sonst hilft dir ein gutes Produkt alleine leider auch nicht.
Jetzt abgesehen vom Crowdfunding, was habt ihr sonst noch für Investoren oder Investments an Kapital gekriegt? Für, meine, eben, Produktentwicklung, die hat ja einiges gekostet im Jahr. Was habt ihr da?
Genau, also Produktentwicklung, aber vor allem auch der ganze Aufbau von der Massenproduktion, das ist eigentlich der teuerste Teil vom Ganzen gewesen. Für das haben wir dann im Juni 2022 eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen gehabt mit dem Berliner Wiese Food Labs im Lead. Macht viele Investments im Bereich Lebensmittel, Getränke. Und dann haben wir noch verschiedene Angel-Investoren dort in die Runde reingenommen, aber jetzt gerade vor kurzem auch nochmal ein Wandeldarlehen gemacht, eigentlich im Hinblick auf den Markteintritt, um dort nochmal zusätzlich Kapital zu bekommen.
Mhm. Jetzt, du hast vor, während dem Video drehst, vom Businessplan geredet. Wie hat er am Anfang ausgesehen? Wie hat er sich jetzt über die Zeit verändert? Das ist ja, bei den Startups ist ja das meistens so, dass die sich über die Zeit verändern. Wie ist das bei euch so gewesen?
Ja, also der erste, den haben wir 2020 oder vielleicht 2021 aufgestellt gehabt. Und jetzt im Jahr 2024 sind wir definitiv schon in den USA und wahrscheinlich etwa 20, 30 Millionen Umsatz. Also, ich glaube, vor allem der Aspekt hat ein bisschen geändert. Wir sind damals ein bisschen naiv gewesen und dachten, es geht alles ein bisschen schneller. Natürlich, wenn man einen Businessplan das erste Mal aufstellt, muss man auch sehr viele Annahmen treffen. Das ist eigentlich das Schöne, wenn ich jetzt einen Businessplan schaffe, dann kann ich schon mit sehr vielen Zahlen arbeiten, die dann effektiv plus minus so werden sein. Aber ja, einfach eigentlich mit jedem Jahr, wenn ich einen neuen Businessplan gemacht habe, seit 2021, hat sich immer der Launch leider ein bisschen weiter rausgezögert.
Aber den Biss haben wir bis jetzt nicht verloren?
Nein, den Biss haben wir noch. Es ist zwar ein langer Weg gewesen, mit sehr vielen Challenges, aber du hast gleich auch immer wieder einen Meilenstein erreichen und wir spüren auch einfach, die Leute, die freuen sich extrem auf das Produkt. Also schon nur wegen dem, wir jetzt nicht können sagen, hey, komm, wir lassen es sein. Wir haben die eine Verpflichtung mit dem Crowdfunding und wir glauben einfach dran. Und ein gutes Ding will Weile haben, das wissen wir. Darum, der Biss ist definitiv noch da. Jetzt gehen wir auf den Markt und dann schauen wir, wie es läuft.
Du hast vom Meilenstein geredet. Was ist so der grösste Meilenstein, den wir erreicht haben?
Ich denke, das ist die Zertifizierung vom Gastank vor Weihnachten 2023.
Ein schönes Weihnachtsgeschenk damals.
Genau, ja, genau.
Wenn auch ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelsseite.ch/podcast/Upbeat, die Schweizer Startup-Serie machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo ihr Podcast konsumieren. Dann verpassen ihr sicher auch nicht die wöchentliche Podcast-Folge von Upbeat. Alle Links finden ihr wie immer in den Shownotes. Du hast ein Praktikum in der Wasserversorgung gemacht und nachher hast du es im Nachhaltigkeitssektor auch noch geschafft. Jetzt mit Bottle Plus hast du es beides ein bisschen vereint. Ich meine, es ist ja sehr nachhaltig, was wir machen, und es hat mit Wasser zu tun. Wie fest hilft dir dein Background so jetzt im Startup, in dem Startup, wo ihr jetzt sind oder am Schaffen?
Also in der Anfangsphase hat es geholfen, so ein bisschen wegen Process Engineering, weil wir mit dem CO2 und dem Wasser und dann, wie dann die ganze Kohlensäure entsteht. Dort hat es mir für das Verständnis ein bisschen geholfen. Sonst, das Wichtigste, was ich glaube aus dem Studium mitnehme, ist einfach so ein bisschen das vernetzte Denken und wie du an Probleme angehst, um dann die effektiv können zu lösen. Sonst bin ich eben mehr jetzt auf der Business-Seite und das aus dem Studium relativ wenig können mitnehmen, fachlich. Aber ich glaube, so ein bisschen das Denken, das ich mir mitgenommen habe, das ist das Wichtigste.
Also, was hast du genau studiert?
Umwelt-Ingenieurwissenschaften.
Und, nur schnell nochmal zum Sagen, also, dass du hast dort ein Praktikum gemacht, oder? In der Wasserversorgung. Und genau. Im Nachhaltigkeitssektor, ja.
Genau, also ich habe ein Praktikum gemacht nach dem Bachelor, in der Wasserversorgung, Selix-Entwässerung, und dann nach dem Master habe ich, genau bei Quantis in der Nachhaltigkeitsberatung verschaffen. Zuerst auch noch ein halbes Jahr das Praktikum und dann in der Vollzeitstelle.
Mhm. Jetzt, eben, du hast vorher gesagt, drei von uns sind austreten, ihr zwei, der Linus und du, haben gesagt, all in. Jetzt, wie ist das? Unternehmer, sie bringt ja doch viel Freiheit, bringt aber auch viel Risiken mit sich. Wie gehst du mit dem und wie halt ist das im Einklang?
Ja, also wir sagen eigentlich immer, das Risiko, das wir müssen eingehen mussten, ist absehbar gewesen. Wir sind eigentlich relativ frisch ab Studium gewesen. Wir haben noch keine familiäre Verpflichtungen gehabt, noch nie sehr grosse finanzielle Verpflichtungen. Darum ist eigentlich das Risiko abschätzbar gewesen. Und wir haben dann gewusst, wir kündigen jetzt zwar unsere Jobs, aber wir werden auch wieder einen Job nachher finden, vielleicht sogar den gleichen. Darum das Risiko war eigentlich wirklich, dass wir ein bisschen auf Lohn verzichtet. Und dort, wo wir den Finanzierungsrunden abschliessen konnten, dann haben wir uns auch anfangen, einen kleinen Lohn auszahlen. Das ist natürlich ein kleiner Lohn, ein Start-up-Lohn, sprich, auf Lohn verzichten tun wir immer noch jetzig. Aber man lernt halt extrem viel. Also, es ist auch sehr rewarding. Also, man bekommt sehr viel zurück und den Lohnverzicht nehmen wir definitiv gerne in Kauf.
Wenn du von einem Start-up-Lohn redest, wie viel ist das?
Ja, das ist, sagen wir plus minus 4'000 Franken. Also es hat auch noch ein bisschen geändert, wo wir angefangen haben und wo wir jetzt sind, aber sind wir so ein bisschen in dem Bereich.
Und du bist aber auch, man merkt eben, voll committed. Ich meine, der Rest wahrscheinlich, das fließt wieder zurück ins Unternehmen, oder?
Nein, wir haben effektiv noch nie eigenes Geld ins Unternehmen gesteckt, sondern wirklich nur das, was wir eben zuerst aus dem Wettbewerb rausgezogen haben, dann aus dem Crowdfunding und dann von den Investoren. Also wir zahlen das eigentlich da aus, was wir brauchen, um gut damit leben können. Aber wir stecken Geld. Also bis jetzt haben wir noch kein eigenes Geld, müssen ins Unternehmen stecken.
Was bedeutet eigentlich das Spin-off-Label von ETH rein so mit dem Umsatz und so? Wie läuft das genau?
Wir haben da eigentlich gar keine Verpflichtungen gegenüber der ETH. Es unterscheidet sich ein bisschen, quasi wie stark die ETH beim Forschungsteil dabei war. Aber wir hatten eigentlich keinen Forschungsteil gehabt, bei unserem Produkt, wo die ETH involviert war. Darum müssen wir keine Lizenzgebühren zahlen. Die ETH hat auch keine Beteiligung quasi an unserem Patent. Also wir haben das Label, aber komplett aus businesstechnischer Sicht gesehen unabhängig.
Das ist ja eigentlich voll Win-Win für euch.
Ja, genau.
Cool. Jetzt, wie skalierbar sind ihr? Ich meine, du hast vorher erwähnt, beim Videodreh. Ihr habt schon wie auch euch überlegt, wie es weitergehen kann. Also noch mehr Produkte dazu und das mit dem Sirup kannst du ja vielleicht noch erklären.
Genau, also einerseits wissen wir natürlich jetzt bei dem Produkt, wo wir auf den Markt eintreten damit, da haben wir auch noch Arbeit vor uns, das werden wir auch noch verbessern. Und da sind wir jetzt aber auch schon relativ weit im Prototyping für eine Lösung mit Geschmack. Das heisst, dass man dann auch Geschmack oder beziehungsweise Sprudelwasser mit Geschmack kombinieren kann. Das ist eigentlich die nächste Lösung, die wir damit auf den Markt wenden. Wo wir auch sehr viel Potenzial sehen, wo es persönlich auch mega Freude macht, auch noch in den Geschmacksmarkt reinzukommen. Und nachher gibt es natürlich diverse weitere Möglichkeiten. Oder kannst du noch in Richtung von der Reinigung von Wasser gehen mit einer Filterlösung. Im asiatischen Raum zum Beispiel ist Wasserstoff auch sehr gross. Also das geht mehr in gesundheitlichen Bereich hin. Und natürlich auch kannst mit Vitaminen arbeiten etc. Also es ist eine enorme Bandbreite. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo uns eben auch die Motivation gibt, zum einfach dranbleiben und weiterzumachen, weil wir so viel Potenzial sehen.
Aber ihr habt das Crowdfunding gemacht und dort habt ihr euch wie ein, habt die Leute können eigentlich eures Produkt vorbestellen und das kommt jetzt dann, sind wir kurz davor vor dem Launch.
Genau, also fingers crossed, wir sind jetzt im letzten Produktionsschritt eigentlich drin. Wir tun noch keine offiziellen Daten kommunizieren. Weil eben, wir haben jetzt einfach die Erfahrung gemacht, solange du nicht die fertigen Produkte hast, es kann immer irgendetwas dazwischen kommen. Aber wir sind jetzt im letzten Produktionsschritt und ich hoffe jetzt auch vielleicht, wenn Zuhörerinnen den Podcast hören, dass wir dann schon live sind. Aber wir werden immer über Social Media und auch über unsere Newsletter up to date halten, wo wir stehen und wenn es dann soweit wird sein.
Was ist das bei euch im Angebot? Habt ihr preislich, wo sind ihr da so?
Set, das heisst, eine Flasche, eine Auffüllstation für die Heime und ein CO2-Zylinder kostet 249 Franken.
Und den gibt's in 4 verschiedenen Farben?
Genau, ja. Mhm. Flasche. Also, die Flasche kommt in 4 verschiedene Farben, die Auffüllstation einfach eine Farbe.
Es ist ja auch noch ein bisschen Nachhaltigkeitsaspekt hinter dem ganzen Produkt. Würdest du da noch etwas dazu sagen?
Ja, auch genau. Also, ist vielleicht wichtig, eben dazu, als wir noch 12. gewesen sind, Uns ist immer vorgeschwebt, dass wenn wir etwas machen, dann wollen wir auch irgendwie einen Impact damit können erzielen. Sei es jetzt auf der Nachhaltigkeitsebene oder auf sozialer Ebene. Und da haben wir mit dem Produkt definitiv auch die Chance gesehen. Es fängt eigentlich dort an, dass man halt nicht mehr in den Supermarkt gehen unterwegs oder an den Kiosk und sich dort ein Bettfläschchen kauft, sondern man nutzt einfach unsere Flaschen, hat keinen Abfall, den man produziert, sondern man nutzt das lokale, Hahnenwasser, also das lokale Brunnenwasser. Und unser übergeordnetes Ziel ist eigentlich, dass wir auch einen Wandel vorantreiben können bei der Getränkeindustrie. Weil heute läuft es eigentlich so, dass irgendwo zentral das Getränk in einen Einwegbehälter abgefüllt wird, dann über weite Transportdistanz transportiert, bis man im Laden steht und verkauft wird. Und wir finden eigentlich eben, hey, wir haben doch gerade hier im Dachraum, in der Schweiz, Österreich, Deutschland, so super Trinkwasser, lass das nutzen, oder? Lass uns das aufwerten, zu Sprudelwasser, zu Wasser mit Geschmack, was auch immer. Und ich glaube, da braucht es aber genauso innovative Unternehmen wie wir, weil von den grossen Player wird wahrscheinlich der Wandel nicht kommen.
Was ist so die Lösung für genau die Länder, die jetzt nicht so sauberes Trinkwasser haben?
Ja, also da arbeiten wir eben auch an einer Filterlösung, dass man halt auch könnte mal aus nicht sauberem Wasser das Wasser reinigen und ein Sprudelwasser daraus machen. Aber es ist schon so, das ist ein schwierigerer Markt für uns, weil sich dort natürlich die Leute auch weniger gewöhnt sind, zum Hahnenwasser zu trinken. Darum, ja, ist jetzt mal noch nicht zu oberst auf unserer Roadmap. Was jetzt zuerst mal Dach und dann schauen wir in Europa, was für andere Länder eben auch von der Hahnenwasserqualität her spannend könnte sein für uns. Und dann vielleicht die weiteren Länder im nächsten Schritt.
Wie gross ist euer Team im Moment?
Wir sind jetzt zu vierten und ab im Juni zu fünften.
Wie würden die deine Mitarbeiter als Chef beschreiben?
Ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung als Chef. Aber ich denke, ich bin sicher unterstützend und verständnisvoll, aber auch fordernd, was den Output bezüglich Qualität anbelangt.
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
Was ist so eure Vision? Wo seht ihr euch in 5 Jahren?
Ja, die Vision ist eigentlich, dass wirklich alle Personen können einen Getränkekonsum haben unterwegs, der einfach ist, gesund, aber auch nachhaltig, ohne dass man dabei muss auf die individuellen Bedürfnisse verzichten. Und in 5 Jahren ist also das Ziel, dass möglichst viele Leute rund um die Welt mit unseren Trinkflaschen rumlaufen und mit uns zusammen PET-Flaschen ersetzen.
Dass immer mal wieder, wenn du im Zug bist, irgendwo so auf den Knopfdruck
hörst. Genau, dass man das Tischen gehört.
Und an was schaffst du jetzt persönlich gerade im Moment? Was ist so, heute bevor du hergekommen bist, an was hast du geschafft?
Bei mir ist gerade der Launch natürlich eigentlich täglich auf der To-Liste. heute jetzt gerade spezifisch das Fulfillment, wo wir noch so ein bisschen in den letzten Tests sind. Wir arbeiten dort mit einem Partner zusammen. Das heisst, die Bestellung kommt über unseren Webshop rein, geht an den Partner, der dort ein Päckchen zusammenstellen und verschicken. Und dann die nächste Finanzierungsrunde, wenn wir auch so bald wie möglich anstoßen. Da bin ich jetzt am Slide-Deck wieder vorbereitet und up-to-date bringen.
Nochmal eine kleine Zwischenfrage zum Launch. Wie viele Vorbestellungen haben wir da gehabt?
Etwa 1000.
Okay. Jetzt die grösste Herausforderung, seit wir gestartet sind?
Ja, also es ist jetzt nicht eine punktuelle Herausforderung, sondern glaube einfach die ganze Produktentwicklung und dann auch Industrialisierung. Wenn ich eine Komponente müsste rausstreichen, dann wäre es sicher der Gastank, wo wir sehr lange müssen iterieren, einerseits beim technischen Design, aber dann auch mit der Produktionsmethode, dass wir schlussendlich den Gastank können Massen produzieren, so dass er zertifizierbar war, vom Gewicht her auch noch angenehm zum Mittragen und auch von den Produktionskosten tragbar für uns.
Mhm. Jetzt, wenn du nochmal zurückkönnst ins 2020, was würdest du im dortigen Ich sagen?
Ja, 2020 ist vielleicht fast ein bisschen zu wenig lang zurück. Was würde ich mir sagen? Ich glaube, einfach machen. Noch ein bisschen mehr machen. Also, das ist etwas, was ich am Anfang sehr stark haben müssen lernen. Das haben die beiden Jungs von der HSG noch ein bisschen mehr mitgebracht. Irgendwie mit dem Business-Background, dass du einfach wirklich anfängst und machst, auch wenn du irgendwie gar keinen Plan hast. Ob du jetzt links oder rechts sollst gehen, sondern gehst halt links oder rechts. Und so Schritt für Schritt gehst und auch nicht zu scheu bist, um einfach Hilfe holen. Andere Founders anhauen und so nach Rat fragen.
Wie wichtig ist das Networking im Startup, in der Startup-Welt?
Ich würde sagen, schon recht wichtig. Also ich bin definitiv nicht der geborene Networker. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile kein schlechtes Netzwerk dürfen aufbauen, auch durch die ganze Finanzierungsrunden. Ja, weil eben schlussendlich, man hilft sich halt extrem in der Startup-Welt. Und gerade wenn es um eine Finanzierungsrunde geht, dann habe ich eigentlich mein gesamtes Netzwerk an. Ob sie mir können helfen können, vielleicht dort ein Intro machen. Und ja, gerade diesbezüglich ist für mich enorm wertvoll gewesen.
Wie findest du den Standort Schweiz für ein Startup?
Ich glaube, für ein junges Startup ist es ein sehr guter Standort zum Starten, weil man sehr viele Möglichkeiten hat, über Wettbewerbe, über Accelerators, gerade wenn man noch aus einem universitären Setup rauskommt. Und nachdem hört man immer wieder, dass das Geld bei Investoren ein bisschen weniger locker sitzt wie in gewissen anderen Ländern. Und ich glaube, das ist schon so. Also wir haben jetzt eben auch unseren Hauptinvestor aus Deutschland und nicht aus der Schweiz. Und für uns jetzt als Hardware-Startup, wo nicht sehr R&D-lastig ist, ist es auch eher schwierig gewesen, um mal irgendwie an eine staatliche Unterstützung anzukommen. Oder da gibt es ja auch Sachen wie zum Beispiel InnoSwiss, aber da haben wir dann wirklich können davon profitieren. Sprich, ich glaube, da gibt es schon Challenges. Und dadurch, dass wir nicht in der EU sind, das bringt natürlich auch ein paar Hürden mit, aber das ist schon ein bisschen politisch und bei uns auch sehr case-spezifisch. Also ich würde sagen, alles in allem, glaube ich, dürfen wir zufrieden sein hier in der Schweiz.
Wie findest du den Gründungsprozess in der Schweiz?
Nicht einfach. Also mehr so ein bisschen halt wegen Finanzinput, den du brauchst. Oder? Du musst für eine AG 100.000 auf den Tisch legen, für eine GmbH 20.000. GmbH ist zwar machbarer, aber dann eigentlich gleich wieder nicht das, was die Investoren wollen, wenn du dann mal eine grössere Runde machst. Also das ist bei uns eine Challenge gewesen und sonst bei uns einigermaßen rund gelaufen.
Ihr seid jetzt ein AG?
Ja.
Seit wie lang?
Seit Mai 2021.
Und wie haben wir gestartet, GmbH, oder?
Sorry, Mai 2022. Nein, wir haben direkt einen AG dann gegründet gehabt.
Und vorher sind wir einfach am Tüfteln gewesen. Okay.
Genau.
Jetzt, letzte Frage. Dein Tipp an junge Gründerinnen und Gründer?
Also eben das Erste, was ich schon angesprochen habe, was ich mir damals gesagt habe, einfach mal machen, einfach mal loslegen. Gerade auch am Anfang mit der Idee rausgehen und nicht irgendwie Sorgen haben, oh, aber vielleicht könnte man jemand die Idee klauen. Weil schlussendlich, die Idee ist natürlich wertvoll, aber die Umsetzung ist einiges wertvoller. Und ja, einfach andere Leute fragen, um Hilfe, um Ratschläge, wenn man mal ansteht. Und eben die Startup-Community ist sehr, sehr eine hilfsbreite Community und ich glaube, das müssen wir nutzen.
Christian, danke vielmals für das spannende Gespräch und weiterhin ganz viel Erfolg auch während dem Launch dann.
Danke dir vielmals, Fabio.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelscity.ch/podcast/Upbeat die Schweizer Startup-Serie machen. Abonniert uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr Podcast hören, dann verpassen Sie sicher auch nicht die wöchentliche Podcast-Folge von Upbeat. Alle Links finden wir wie immer in den Shownotes. Schöne Woche und danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.